Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zu einer Andacht für junge Erwachsene aller Welt. Diese Sendung kommt vom BYU Idaho Center auf dem Campus der Brigham Young Universität Idaho. Die Andacht wird für die jungen Erwachsenen in aller Welt in 40 Sprachen übersetzt. Mein Name ist Ross David Barron. Ich bin Präsident des JAE Pfalz Rexburg 3 in Idaho. Wir begrüßen Randall L. Ritt, den zweiten Ratgeber in der Präsidentschaft der jungen Männer, und freuen uns, dass seine Frau ihn heute Abend begleitet. Bruder Ritt wird später noch als der heutige Sprecher vorgestellt. Wir danken den Gebietssiebzigern aus der Umgebung für ihre Anwesenheit auf dem Podium, ebenso dem Präsidenten der BYU Idaho, dem Präsidenten der hiesigen JAE-Fehle und den Administratoren vom Bildungswesen und vom Seminar und Institut mit ihren Frauen. Zu Beginn des heutigen Abends singen der Chor und alle Anwesenden das Lied Hab ich Gutes am heutigen Tag getan, im Gesangbuch die Nummer 150. Wir bedanken uns bei Bruder Edward Posten, der dirigieren wird, und bei Schwester Tatjana Hawks für die Begleitung. Nach dem Lied spricht Christina Walker das Anfangsgebet.
Unser lieber Vater im Himmel, wir sind sehr dankbar und empfinden große Demut, dass wir uns hier heute als Heilige versammeln dürfen. Wir sind dankbar für das Evangelium, das uns allen ein Segen ist. Wir bitten dich, dass nun heute, da wir uns innerlich vorbereitet haben und auch der Sprecher sich vorbereitet hat, der Geist bei uns sein möge und dass wir erbaut werden und erkennen, wie wir mehr so wie du werden können. Wir sind besonders dankbar, dass du jeden von uns so sehr liebst, uns als Gruppe wie auch jeden Einzelnen. Bitte gib uns den Mut, deinen Willen zu erfüllen. Wir sind auch dankbar für das Sühnopfer Jesu Christi, das es uns ermöglicht, ein besseres Leben zu führen. Wir bitten um einen besonderen Segen für jeden Menschen auf der Welt, dass er deine Liebe spüren möge. Besonders danken wir für den Propheten, Präsident Monson. Wir beten für ihn. Wir sind dankbar für den Tempel, der so heilig ist, und dass wir diese Heiligkeit dort spüren können. Wir bitten dich, dass unser Glaube wachsen möge, und wir sind dankbar für das Evangelium. Wir wissen, dass es ein Evangelium der Freude ist, und bitten dich darum, dass wir in der Lage sein mögen, dieses Licht und diese Freude mit anderen zu teilen. Wir sagen abermals Dank für die Liebe und die Freude, die das Evangelium bringt, und dies sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Heute Abend haben wir die BYU Idaho Collegiate Singers bei uns. Sie singen nun das Lied »Herr, ich will folgen dir«. Die Leitung hat Randall Campton, die Begleitung an der Orgel übernimmt Daniel Kerr. Nach der Musikeinlage haben wir das Vergnügen, von Bruder Ritt zu hören. Im Anschluss an Bruder Ritts Worte singt der Chor das Lied »Ich gehe, wohin du mich heißt«. Das Schlussgebet spricht dann Zachary Harris. Ich darf Ihnen nun den heutigen Sprecher vorstellen. Randall L. Ritt gehörte dem Hauptausschuss der jungen Männer an, als er als zweiter Ratgeber in der Präsidentschaft der jungen Männer berufen wurde. Er hat schon etliche Berufungen in der Kirche erfüllt. Beispielsweise war er Vollzeitmissionar in der Mexiko-Mission Nord und Missionspräsident in der Ecuador-Mission Guayaquil Nord. Bruder Ritt hat einen Bachelorabschluss an der University of Utah gemacht und begann seine Berufslaufbahn dann bei der Firma IBM. Später gründete er in Houston, Texas, zusammen mit anderen eine Firma für Immobilienanlagen. Heute ist er selbstständiger Unternehmer im Bereich Immobilienanlagen und Wertpapiere. Mit seiner Frau Tamina hat er 4 Kinder. Außerdem hat er 8 Enkelkinder. Der Chor singt nun das Lied »Herr, ich will folgen dir«.
Es gibt einen Grund, weshalb wir unsere Versammlung mit so schöner Musik beginnen. Sie sorgt dafür, dass der Geist stark zugegen sein kann. Vielen Dank. Es ist wunderbar, bei Ihnen zu sein. Es ist mir und meiner Frau eine große Ehre, heute Abend hier zu sein. Interessanterweise wusste mein Handy ganz genau, dass ich heute hierher nach Rexburg fahren musste. Es teilte mir die Wettervorhersage mit und welche Hotels und Restaurants es in der Gegend gibt. Es nannte mir sogar die verschiedenen Veranstaltungen, die dieses Wochenende in Rexburg stattfinden. Dabei fällt mir jetzt übrigens auf, dass meine Ansprache gar nicht aufgelistet war. Und ich dachte immer, ein Smartphone sei besonders smart. Obwohl Ihr Smartphone diesen Vorschlag also gar nicht gemacht hat, haben Sie beschlossen, heute eine Stunde mit mir zu verbringen. Eine Stunde, die Sie nie zurückbekommen. Ich sehe mich daher in der Verantwortung, den Abend lohnend zu gestalten. Ich weiß aber auch, dass meine Worte nicht so wichtig sind wie das, was der Geist sie lehrt. Und das wiederum ist nur von Wert, wenn Sie entschlossen sind, diesen Eingebungen zu folgen. Sie stimmen mir sicherlich zu, dass dies eine wunderbare Zeit ist, um am Leben zu sein. Die Soziologen bezeichnen meine Generation als die Babyboomers, obwohl der Begriff kaum noch Gültigkeit hat, und die danach als Generation X. Die Ihre wird als die Generation Y bezeichnet oder als Millennials. Sie gehen ja wie selbstverständlich mit der Technik um, kennen sich fabelhaft mit den sozialen Medien aus und sind da schlauer und besser gebildet als alle Generationen vor Ihnen. Diese Merkmale erhöhen Ihren Wert nicht nur für die heutige Gesellschaft enorm, sondern auch für das Werk des Herrn. Sie haben mehr Chancen und Möglichkeiten zur Auswahl als je zuvor. Wie so vieles im Leben ist dies Segen und Fluch zugleich. Zu viele Möglichkeiten und die Angst, eine falsche Wahl zu treffen, führen zu einer Art Entscheidungsparalyse. Das ist eine gewaltige Herausforderung für Ihre Generation. Es ist schwieriger denn je, sich zu fokussieren. Bei der Technik ist es doch so, dass etwas schon kurz nachdem Sie es gekauft haben, veraltet ist. Viele haben Angst, eine Verpflichtung einzugehen, weil sich gleich um die Ecke ja eine bessere Option bieten könnte. Also warten Sie ab und wählen am Ende gar nichts. Dieser passive Zustand macht Sie zu einem leichten Opfer von Ablenkung. Über das Gegenmittel dazu, Brüder und Schwestern, möchte ich heute Abend sprechen. Ein zielgerichtetes Leben mit wirklichem Vorsatz. Stellen Sie sich vor, Sie befänden sich in einem Rettungsboot auf hoher See. Und in jeder Richtung gäbe es nichts als heftige Wellen, soweit das Auge reicht. Es gibt zwar Ruder, aber welche Richtung würden Sie einschlagen? Stellen Sie sich nun vor, dass Sie Land sehen. Jetzt wissen Sie, in welche Richtung Sie rudern müssen. Verleiht Ihnen das Motivation und ein Ziel? Wer kein klares Ziel vor Augen hat, treibt planlos herum. Er lässt sich vom Strom der Welt mitreißen, der darüber bestimmt, wohin es mit ihm geht. Das Leben des großen russischen Schriftstellers Leo Tolstoi, aus dessen Feder Krieg und Frieden stammt, verdeutlicht dies ganz gut. Leo Tolstois Kindheit war eher schwierig. Seine Eltern starben, als er etwa 13 Jahre alt war. Seine älteren Brüder verführten ihn zu Alkohol, Glücksspiel und sexuellen Abenteuern. In der Schule war Leo dafür weniger fleißig. Mit 22 wurde ihm allmählich bewusst, dass sein Leben kein rechtes Ziel hatte. Er schrieb in sein Tagebuch: Ich lebe wie ein Tier. 2 Jahre später schrieb er: Ich bin 24 Jahre alt und habe immer noch nichts erreicht. Tolstois Unmut bewog ihn dazu, sich eine Lebensaufgabe zu setzen. Er wollte, vor allem indem er aus Fehlern lernte, den Sinn seines Daseins ergründen. Das Warum. Vor seinem Tod im Alter von 82 Jahren schrieb er in sein Tagebuch: Die gesamte Bedeutung und Freude im Leben besteht darin, nach Vollkommenheit zu streben und Gottes Willen zu verstehen. Und Gottes Willen zu tun, möchte ich hinzufügen. Man sagt, die beiden wichtigsten Tage im Leben seien der Tag der Geburt und der Tag, an dem man herausfindet, warum man geboren wurde. Weil wir das Evangelium haben, brauchen wir nicht das ganze Leben darauf verwenden, dessen Sinn herauszufinden. Vielmehr können wir uns darauf fokussieren, diesen Sinn zu erfüllen. In Matthäus 5, Vers 48 lesen wir: Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Jedem ist der Wunsch angeboren, besser zu werden. Da jedoch jeder Fehler macht, sind viele überzeugt, dass wir die Vollkommenheit nie erreichen können. Das wäre auch wahr, gäbe es das Sühnopfer nicht. Das Sühnopfer des Heilands ermöglicht es uns, vollkommen zu werden. Ja, kommt zu Christus und werdet in ihm vollkommen. Und verzichtet auf alles, was ungöttlich ist. Und wenn ihr auf alles verzichtet, was ungöttlich ist, und Gott mit all eurer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft liebt, dann ist seine Gnade ausreichend für euch, damit ihr durch seine Gnade in Christus vollkommen seid. Der Erretter hat uns die Hoffnung geschenkt, einmal so wie der Vater im Himmel zu werden. Wie schon Leo Tolstoi herausfand, bereitet die Reise zur Vollkommenheit Freude. Wenn Sie es sich zur Aufgabe machen, den Willen des Herrn zu befolgen, wird Ihr Leben ganz wunderbar mit Sinn erfüllt. Elder Ted R. Collister stellte einmal die Frage: Wieso kommt es so sehr darauf an, eine richtige Vorstellung von unserer göttlichen Bestimmung zu haben, die in den Heiligen Schriften und anderen Zeugnissen so klar zum Ausdruck kommt? Weil eine erweiterte Sicht zu größerer Motivation führt. Zitat Ende. Als junger Mann hätte ich mich beinahe gegen eine Mission entschieden. Nach einem Jahr am College und einem bei der Armee hatte ich bei uns im Krankenhaus eine gute Stelle als Röntgentechniker. Eines Tages lud mich Dr. James Pingree, einer der Chirurgen, zum Mittagessen ein. Im Laufe des Gesprächs bekam Dr. Pingree mit, dass ich nicht auf Mission gehen wollte, und fragte mich nach dem Grund. Ich erklärte, da ich ja schon etwas älter war, sei dies nun vermutlich zu spät. Prompt meinte er, dies sei kein triftiger Grund und er habe seine Mission erst nach abgeschlossenem Medizinstudium erfüllt. Dann gab er mir Zeugnis, wie wichtig ihm seine Mission gewesen ist. Sein Zeugnis ließ mich nicht mehr los und führte dazu, dass ich betete wie noch nie zuvor, nämlich mit wirklichem Vorsatz. Mir fielen viele Gründe ein, weshalb ich nicht auf Mission gehen sollte. Ich war so schüchtern, dass allein der Gedanke, in der Abendmahlsversammlung eine Abschiedsansprache zu halten, für mich Grund genug war, hier zu bleiben. Mir gefiel meine Arbeit. Ich hatte ein Stipendium in Aussicht, das verfallen würde, bevor die Mission vorüber wäre. Vor allem hatte ich jedoch eine Freundin. Sie hatte auf mich gewartet, als ich Soldat gewesen war. Noch 2 weitere Jahre würde sie bestimmt nicht mehr warten. Immer wieder betete ich, um die Bestätigung zu erhalten, dass meine Gründe berechtigt waren und ich recht hatte. Doch zu meinem Kummer erhielt ich kein einfaches Ja oder Nein, wie ich es mir erhoffte. Da kam mir der Gedanke: Was erwartet der Herr denn von dir? Ich musste mir eingestehen, der Herr wollte, dass ich auf Mission ging. Dieser Augenblick bestimmte mein Leben maßgeblich. Sollte ich das tun, was ich wollte, oder den Willen des Herrn befolgen? Diese Frage sollten wir alle uns öfters stellen. Und es wäre gut, das Leben bereits in jungen Jahren danach auszurichten. Oft vertreten wir die Ansicht: Ich gehe, wohin du mich heißt, und tue, was du von mir verlangst, o Herr, aber nur, solange ich selbst auch dorthin gehen und es auch tun will. Glücklicherweise entschied ich mich, auf Mission zu gehen und war in der Mexiko-Mission Nord tätig. Und um es nicht länger spannend zu machen, Meine Freundin wartete tatsächlich nicht auf mich. Aber ich heiratete sie trotzdem.
Sie
ist eine der größten Segnungen in meinem Leben. Der Sinn des Lebens besteht bekanntlich darin, wie der Vater im Himmel zu werden. Ich habe festgestellt, dass es dafür keine bessere Schule gibt als die Ehe und eine Familie, in der wir lernen, wie sehr Gott seine Kinder liebt. Nach allem, was ich weiß, würde ich an ihrer Stelle alles darum geben, in diese Schule zu kommen. Wie ich erfahren habe, kann man sich schon jetzt dafür einschreiben. Als unser Sohn zu reden begann, war seine Neugier schier unstillbar. Er kannte kaum Wörter, aber einen Favoriten hatte er schon. Warum? Wenn ich sagte, Zeit fürs Bett, erwiderte er, warum? Ich muss zur Arbeit. Warum? Komm, wir beten. Warum? Wir müssen los zur Kirche. Warum? Es war echt niedlich, jedenfalls die ersten 500 Mal. Aber selbst nachdem es nicht mehr so niedlich war, sondern mich eher zur Verzweiflung brachte, war ich dankbar für die ständige Erinnerung daran, mir bei buchstäblich allem, was ich tat, zu überlegen, warum ich es tat. Sie sind ja alle mit dem Satz groß geworden, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Vielleicht sollten Sie diese Frage tatsächlich verinnerlichen. In der heutigen Welt ist es wichtig, dass hinter dem, warum man etwas tut, ein Vorsatz steht. Einen wirklichen Vorsatz zu haben bedeutet, dass man das Warum begreift und die Beweggründe für sein Handeln kennt. Sokrates hat gesagt, ein ungeprüftes Leben ist nicht lebenswert. Denken Sie mal darüber nach, womit Sie Ihre Zeit zubringen. Und fragen Sie sich regelmäßig, warum? Auf diese Weise lernen Sie, über den Augenblick hinauszuschauen. Es ist besser, nach vorn zu schauen und sich zu fragen, warum man etwas tun will, als zurückzuschauen und zu jammern, warum habe ich das bloß getan? Wenn der einzige Grund, warum Sie etwas tun, der ist, dass Gott es will, dann sollte das Grund genug sein. Was ein wirklicher Vorsatz bedeutet, ist mir im Seminarunterricht klar geworden. Unser Lehrer forderte uns auf, das Buch Mormon durchzulesen. Unseren Fortschritt vermerkte er, indem er in einer Tabelle unseren Namen untereinander eintrug und die einzelnen Bücher nebeneinander. Wer mit einem Buch fertig war, bekam an der entsprechenden Stelle einen Stern. Ich gab mir anfangs nicht viel Mühe und schon bald merkte ich, dass ich den anderen immer weiter hinterherhinkte. Da mir das peinlich war und ich sowieso nicht gern verlor, begann ich also mit dem Lesen. Bei jedem Stern freute ich mich. Und je mehr Sterne ich erhielt, desto motivierter war ich, weiterzulesen. In Schulpausen, nach der Schule, in jeder freien Minute. Diese Geschichte wäre natürlich besonders toll, wenn ich als Erster fertig gewesen wäre, aber dem war nicht so. Allerdings war ich auch nicht der Letzte. Wissen Sie, was es mir einbrachte, das Buch Mormon durchzulesen? Jetzt denken Sie sicher an ein Zeugnis, oder? Aber nein. Es brachte mir Sterne ein. Die waren nämlich der Grund, warum ich es las. Die waren mein wirklicher Vorsatz. Moroni erläutert ganz klar, wie man herausfindet, ob das Buch Mormon wahr ist. Und ich möchte euch ermahnen, wenn ihr dieses hier empfangt, so fragt Gott den ewigen Vater im Namen Christi, ob es wahr ist. Und wenn ihr mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz fragt und Glauben an Christus habt, wird er euch durch die Macht des Heiligen Geistes kundtun, dass es wahr ist. Rückblickend muss ich sagen, dass der Herr mich vollkommen fair behandelte. Weshalb hätte ich etwas anderes bekommen sollen als das, wonach ich suchte? Ich hielt niemals inne und fragte mich, warum ich das Buch Mormon eigentlich las. Ich ließ mich treiben und von weltlichen Beweggründen leiten, bis ich merkte, dass ich das richtige Buch aus dem falschen Grund gelesen hatte. Wirklicher Vorsatz bedeutet aber, dass man das Richtige aus den richtigen Gründen tut. Erst Jahre später, als ich mit mir rang, ob ich auf Mission gehen solle oder nicht, las ich das Buch Mormon mit wirklichem Vorsatz. Denn wenn ich 2 Jahre lang Zeugnis von diesem Buch geben sollte, brauchte ich erst einmal selbst ein Zeugnis. Ich weiß, dass das Buch Mormon seinen göttlichen Zweck erfüllt und vom Leben und von der Mission Jesu Christi Zeugnis gibt, denn ich habe es mit wirklichem Vorsatz gelesen. Ich möchte Ihnen ein Gleichnis aus der heutigen Zeit erzählen. Ich nenne es einmal das Gleichnis von den Orangen. Achten Sie darauf, was Sie diese Geschichte darüber lehrt, wie machtvoll ein wirklicher Vorsatz ist. Es war einmal ein junger Mann, der gern für ein bestimmtes Unternehmen arbeiten wollte, weil es sehr angesehen war und man dort sehr gut verdiente. Er schrieb seinen Lebenslauf und wurde zu etlichen Vorstellungsgesprächen eingeladen. Schließlich erhielt er einen Einstiegsjob. Ehrgeizig setzte er sich sein nächstes Ziel, eine Beförderung. Er wollte Abteilungsleiter werden, was ihm noch mehr Ansehen und noch mehr Geld eingebracht hätte. Er erledigte also alle seine Aufgaben. Er begann bereits früh am Morgen und blieb lange im Büro, damit sein Chef auf jeden Fall mitbekam, dass er Überstunden machte. 5 Jahre später wurde eine Stelle als Abteilungsleiter frei. Zu seiner Bestürzung erfuhr der junge Mann jedoch, dass ein anderer Mitarbeiter, der erst 6 Monate für das Unternehmen tätig war, die Beförderung erhielt. Erbost suchte er seinen Chef auf und verlangte eine Erklärung. Der kluge Vorgesetzte entgegnete: Bevor ich Ihre Frage beantworte, würden Sie mir einen Gefallen tun? Ja, natürlich, erwiderte der Angestellte. Würden Sie in den Supermarkt hinübergehen und ein paar Orangen kaufen? Meine Frau braucht welche. Der junge Mann erklärte sich einverstanden und ging in den Laden. Als er wiederkam, fragte der Chef: Welche Sorte haben Sie gekauft? Keine Ahnung, erwiderte der junge Mann. Sie wollten noch, dass ich Orangen kaufe, und das habe ich gemacht. Hier sind sie. Wie viel haben sie gekostet? Fragte sein Chef. Das weiß ich nicht genau, gab er zur Antwort. Sie haben mir $30 gegeben. Hier sind der Beleg und das Wechselgeld. Vielen Dank, erwiderte sein Chef. Jetzt setzen Sie sich einmal und schauen Sie aufmerksam zu. Der Vorgesetzte rief nun den Mitarbeiter herein, den er befördert hatte, und trug ihm die gleiche Aufgabe auf. Auch dieser erklärte sich einverstanden und ging in den Supermarkt. Als er wiederkam, fragte der Chef: Welche Sorte haben Sie gekauft? Nun ja, erwiderte er, es gab ziemlich viele Sorten. Es gab Navel-Orangen, Blond-Orangen, Blut-Orangen, Mandarinen und viele weitere. Ich wusste nicht, welche ich kaufen soll. Aber Sie haben ja gesagt, dass Ihre Frau welche braucht. Also habe ich sie angerufen. Sie hat erzählt, dass sie eine Party plant und Orangensaft machen möchte. Also habe ich den Verkäufer gefragt, welche Sorte den besten Saft gibt. Er erklärte mir, dass die Blondorangen besonders süß und saftig sind. Also habe ich diese Sorte gekauft. Ich habe sie auf dem Rückweg bei Ihnen zu Hause abgeliefert. Ihre Frau hat sich sehr darüber gefreut. Wie viel haben Sie gekostet? Fragte sein Chef. Tja, das war auch so eine Sache. Da ich nicht wusste, wie viele ich kaufen soll, habe ich Ihre Frau noch einmal angerufen und gefragt, wie viele Gäste sie eigentlich erwartet. 20, erfuhr ich. Dann habe ich den Verkäufer gefragt, wie viele Orangen man braucht, um Saft für 20 Leute zu machen. Es waren ziemlich viele. Also habe ich nach einem Mengenrabatt gefragt und ihn auch bekommen. Eigentlich kostet so eine Orange 75 Cent, aber ich habe nur 50 Cent bezahlt. Hier sind das Wechselgeld und der Beleg. Der Chef sagte lächelnd: Danke, Sie können gehen. Er sah zu dem jungen Mann, der das alles beobachtet hatte. Dieser stand auf und sagte mit zusammengesackten Schultern, ich verstehe, was Sie meinen. Deprimiert verließ er das Büro. Worin unterschieden sich die beiden jungen Männer? Beide hatten den Auftrag, Orangen zu kaufen, und beide haben ihn erfüllt, nicht wahr? Man könnte sagen, der eine ging die zweite Meile und strengte sich mehr an oder hatte ein besseres Auge fürs Detail. Der wichtigste Unterschied hatte jedoch mit wirklichem Vorsatz zu tun und nicht mit der reinen Pflichterfüllung. Dem ersten jungen Mann ging es um Geld, Stellung und Ansehen. Der zweite junge Mann hatte ein großes Verlangen, seinen Vorgesetzten zufriedenzustellen. Er hatte sich verpflichtet, als Angestellter sein Bestes zu geben. Und wie das ausging, haben wir ja gesehen. Wie können Sie dieses Gleichnis auf Ihr Leben beziehen? Inwiefern würden Sie Ihre Aufgaben in der Familie, in der Schule, auf der Arbeit und in der Kirche anders erfüllen, wenn es Ihnen stets darum ginge, Gott aus Liebe zu ihm zu gefallen und seinen Willen zu tun? Wie oft haben Sie schon am Computer gesessen und Hausaufgaben oder Arbeiten erledigt, als Ihnen plötzlich eine Reklame für Schuhe ins Auge sprang, nach denen Sie gerade erst gestern gesucht hatten? Als Sie dann die Online-Stores durchstöberten, ist Ihnen aufgefallen, dass ein paar Freunde online waren, und so haben Sie mit ihnen gechattet. Dann bekamen Sie die Meldung, einer Ihrer Freunde habe etwas auf Facebook gepostet, und das mussten Sie sich natürlich sofort ansehen. Und ehe Sie sich versahen, haben Sie kostbare Zeit vergeudet und vergessen, weshalb Sie eigentlich am Computer saßen. Viel zu oft lassen wir uns ablenken, wenn wir etwas tun sollen. Ablenkungen berauben uns der Zeit, in der wir etwas Gutes hätten tun können. Wir können Ablenkungen vermeiden, wenn wir uns fokussieren. Ich weiß, dass Sie sich alle gern Tests unterziehen. Deshalb testen wir heute Abend einmal kurz, ob Sie sich fokussieren können. Sie werden zwei Mannschaften sehen. Eine trägt weiß, die andere schwarz. Die Spieler geben einen Basketball weiter. Ihre Aufgabe ist es nun, mitzuzählen, wie oft die Mannschaft in weiß den Ball weitergibt. Gut. Sind Sie bereit?
Okay.
Wie oft wurde der Ball weitergegeben? Melden Sie sich, wenn Sie 19 Mal gezählt haben. 20 Mal? 21 Mal? 22 Mal? Die richtige Antwort ist 21. Alle, die 21 mitgezählt haben, melden sich bitte. Lassen Sie Ihre Hand jetzt oben, wenn Sie die alte Dame gesehen haben, die plötzlich einen Moonwalk hingelegt hat. Lassen Sie die Hand oben, wenn Sie mitbekommen haben, dass einer der Spieler in Schwarz von einem Ninja ersetzt wurde. Haben Sie gesehen, dass sich die Mannschaft in Schwarz Mützen aufgesetzt hat? Schauen Sie sich das Ganze noch einmal an und fokussieren Sie sich auf etwas, was Sie vorher nicht gesehen haben. Dieses Video können Sie dann bald in den sozialen Netzwerken finden. Dann können Sie nach allem suchen, was Sie eben nicht entdeckt haben. Im Leben hängt so viel davon ab, dass wir uns fokussieren. Wie dieser Test belegt, sehen wir normalerweise nur das, wonach wir suchen. In den Schriften heißt es ja auch, sucht, dann werdet ihr finden. Wenn wir uns nur auf Weltliches fokussieren, sehen wir womöglich nichts von dem Geistigen, das uns umgibt. Vielleicht erkennen wir dann nicht die eindringlichen Eingebungen des Heiligen Geistes, die uns führen und anderen ein Segen sein sollen. Wenn wir uns andererseits auf das fokussieren, was vom Geist kommt, was tugendhaft und liebenswert ist, guten Klang hat und lobenswert ist, lassen wir uns von den Versuchungen und Ablenkungen der Welt nicht so sehr beirren. Am besten vermeidet man Ablenkungen, indem man sich fest auf sein Ziel fokussiert und sich voller Eifer einer guten Sache widmet. Seien Sie aber vorsichtig. Fokussieren Sie sich nicht erst lange darauf, einen bestimmten Berg zu erklimmen, wenn Sie nachher feststellen müssen, dass es der falsche war. 35 Jahre, nachdem ich mich richtig fokussiert und mich für die Mission entschieden hatte, bat mein Sohn mich, mit ihm zusammen Mexiko zu besuchen, um ein paar Leute wiederzufinden, die ich damals unterwiesen hatte. Wir nahmen in dem Städtchen, wo ich meine Mission begonnen hatte, an einer Abendmahlsversammlung teil, in der Hoffnung, ein bekanntes Gesicht zu entdecken. Es war niemand dabei. So fragten wir nach dem Gottesdienst den Bischof, ob er von meiner Liste mit Leuten, die ich unterwiesen und getauft hatte, jemanden kannte. Es war niemand dabei. Er erklärte mir, er gehöre erst seit 5 Jahren der Kirche an. Er schlug uns vor, mit jemandem zu sprechen, der seit 27 Jahren Mitglied der Kirche war. Was ähnlich aussichtslos schien, aber besser war als nichts. Erfolglos gingen wir meine Liste durch, bis wir schließlich zum letzten Namen kamen. Leonor López de Enríquez. Ah ja, rief er. Ihre Familie geht zwar in eine andere Gemeinde, aber hier im Gemeindehaus. Ihre Abendmahlsversammlung findet gleich statt. Sie sollte bald hier sein. Wir warteten nur 10 Minuten, da betrat Leonor das Gemeindehaus. Sie war inzwischen Mitte 70, aber ich erkannte sie sofort und sie mich auch. Wir umarmten einander lange. Und es flossen Tränen. Sie berichtete mir, 35 Jahre lang haben wir gebetet, dass sie uns einmal besuchen, damit wir ihnen dafür danken können, dass sie unserer Familie das Evangelium gebracht haben. Nach und nach kamen weitere Angehörige hinzu. Wir umarmten einander und weinten vor Freude. Aus dem Augenwinkel sah ich meinen Sohn bei 2 Vollzeitmissionaren stehen, die sich mit ihrer Krawatte die Tränen wegwischten. Wir besuchten die Abendmahlsversammlung und stellten erstaunt fest, dass der Bischof einer von Leonors Söhnen war, der Klavierspieler ihr Enkel, die Dirigentin ihre Enkelin, etliche Träger des aaronischen Priestertums ihre Enkel und eine ihrer Töchter, die Ehefrau eines Ratgebers in der Pfarrpräsidentschaft. Eine weitere Tochter war mit dem Bischof einer benachbarten Gemeinde verheiratet. Die meisten von Leonors Kindern waren auf Mission gewesen und auch schon ein paar ihrer Enkel hatten eine Mission erfüllt. Wir erfuhren, dass Leonor viel bessere Missionsarbeit leistete, als wir es je getan hatten. Heute sind ihre Kinder ihr dankbar, dass sie ihnen so unermüdlich das Evangelium näher gebracht hat. Wie wichtig der Zehnte, die Tempelarbeit, das Schriftstudium und das Gebet sind. Und dass man den Glauben hat, darauf zu vertrauen. Sie brachte ihnen bei, dass kleine Entscheidungen im Laufe der Zeit zu einem erfüllten, rechtschaffenen und glücklichen Leben führen. Und ihre Kinder brachten dies wiederum anderen bei. Wenn man alles zusammenzählt, kommt man auf über 500 Menschen, die wegen dieser einen großartigen Familie nun der Kirche angehören. Das ist einer der vielen Gründe, weshalb der Herr von mir wollte, dass ich auf Mission gehe. Ich habe dadurch erkannt, welche Folgen es in der Ewigkeit hat, wenn man bestrebt ist, den Willen des Herrn zu erfüllen. Und all das hat mit einem einfachen Gespräch beim Mittagessen begonnen. Oft denke ich, dass Dr. Pingree wohl niemals nachgehakt hätte, weshalb ich nicht auf Mission gehen wollte, wenn er sich mehr auf seine Karriere oder andere weltliche Belange fokussiert hätte. Er aber hatte sich darauf fokussiert, für andere da zu sein und das Werk des Herrn voranzubringen. Er pflanzte einen Samen, der heranwuchs und Früchte trug, der sich immer weiter steigerte, indem er sich explosionsartig vermehrte. Inspirierte Gedanken führen zu guten Taten. Gute Taten führen zu weiteren guten Taten. Und so geht es ewig weiter. In Markus 4, Vers 20 lesen wir: Auf guten Boden ist das Wort bei denen gesät, die es hören und aufnehmen und Frucht bringen. 30-fach, ja 60-fach und 100-fach. Dass eine kleine, einfache, aber zielgerichtete Tat dramatische Folgen haben kann, ist auch in den Schriften gut belegt. Alma sagte zu seinem Sohn Helaman: Durch Kleines und Einfaches wird Großes zustande gebracht. Und durch sehr kleine Mittel beschämt der Herr die Weisen und bringt die Errettung vieler Seelen zu Wege. Eine der ersten Lektionen des Lebens sollte die sein, dass das Kleine, was wir jeden Tag tun, eine steigernde Wirkung hat und dadurch sehr machtvoll ist. Kleines und Einfaches wirkt derzeit auch in Ihrem Leben. Und zwar entweder für Sie oder gegen Sie. So wie der Herr Sie damit aufrichten möchte, will der Satan Sie ablenken und Sie langsam, fast unmerklich, vom Weg abbringen. Das Problem ist, wenn wir eine glückliche Familie sehen oder einen Großverdiener oder einen geistigen Riesen, sehen wir nicht, dass kleine, einfache Taten zu diesem Ergebnis geführt haben. Wir sehen olympische Spitzensportler, sehen aber nicht, dass jahrelanges tägliches Training sie an die Spitze geführt hat. Wir kaufen im Supermarkt frisches Obst, sehen aber nicht, wie der Same gepflanzt und sorgsam aufgezogen und das Obst geerntet wurde. Wir sehen Präsident Monson und die übrigen Generalautoritäten und spüren ihre geistige Kraft und Güte, sehen aber nicht, dass sie sich jeden Tag immer wieder an die gleichen einfachen Abläufe halten. Die sind zwar einfach, aber es ist auch einfach, sie zu unterlassen, insbesondere weil sie nicht sofort zu einem Ergebnis führen. Wir leben in einer Welt, in der immer alles sofort geschehen muss. Wir pflanzen etwas an und wollen gleich anschließend ernten. Wir sind so daran gewöhnt, sofort ein Ergebnis zu sehen, dass wir schon zappelig werden, wenn Google länger als ein paar Sekunden braucht, irgendwelche Fragen zu beantworten. Wir vergessen, dass wir jedes Ergebnis einer steigernden Wirkung verdanken, die auf der Arbeit und den Opfern von Generationen beruht. Alma gab Helaman einen Rat, der auch heute noch hervorragend zutrifft. Mit Bezug auf den Liahona und die vielen anderen Wundertaten, die Lehis Familie Tag für Tag führten, sagte er: Doch eben weil diese Wundertaten mit kleinen Mitteln bewirkt wurden, zeigte das ihnen wunderbare Werke. Sie waren träge und vergaßen, ihren Glauben und Eifer auszuüben. Und dann hörten diese wunderbaren Werke auf, und sie kamen auf ihrer Reise nicht voran. O mein Sohn, lass uns nicht, weil der Weg so leicht ist, träge sein. Denn so war es mit unseren Vätern. Denn so war es für sie bereitet, dass sie, wenn sie hinblickten, leben konnten. Ebenso ist es mit uns. Der Weg ist bereitet, und wenn wir hinblicken, können wir leben immer da. Und nun, mein Sohn, sieh zu, dass du diese heiligen Dinge gut behütest. Ja, sieh zu, dass du auf Gott blickst und lebst. Ich möchte auf drei kleine, einfache Schritte hinweisen, wie man auf Gott blicken und sich stets auf seine ewige Bestimmung fokussieren kann. Keiner ist neu für Sie. Sie haben von allen schon oft gehört. Aber ich bezeuge, wenn Sie diese Schritte beständig und mit wirklichem Vorsatz beherzigen, beeinflussen Sie sie nicht nur geringfügig, sondern in ganz entscheidendem Maße. Und wenn Sie das Warum hinter diesen einfachen Abläufen verstehen und wirklich verinnerlichen, machen Sie sie zweifellos zu Ihrer höchsten Priorität. Zunächst einmal nehmen wir vom Abendmahl viel zu oft nur rein mechanisch. Achten Sie bei dem folgenden Video darauf, wie viel Wert darauf gelegt wird, dass wir an den Heiland denken, und überlegen Sie, weshalb das so wichtig ist.
Als das letzte Pessachmahl, das er besonders zubereitet worden war, zu Ende ging, nahm Jesus Brot, segnete und brach es und gab es seinen Aposteln. Dabei sagte er:
Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Seit dieser Begebenheit in einem Obergeschoss, unmittelbar vor Gethsemane und Golgotha, haben die Kinder der Verheißung immer in dem Bund gestanden, an das Sühnopfer Christi, auf diese neue, höhere, heiligere und persönliche Weise zu gedenken. Mit einem kleinen Becher Wasser gedenken wir des Blutes, das Jesus vergoss, und seines tiefen geistigen Leidens. Mit einem Stückchen Brot, das erst gebrochen, dann gesegnet und uns angeboten wird, gedenken wir seines geschundenen Leibes und seines gebrochenen Herzens. In der einfachen und schönen Sprache der Abendmahlsgebete, die von den jungen Priestern gesprochen werden, scheinen die wichtigsten Worte zu sein, dass wir daran denken. Wenn es unsere wichtigste Aufgabe ist, daran zu denken, was könnte uns dann in den Sinn kommen, wenn uns diese einfachen und kostbaren Symbole angeboten werden?
And this shall ye do. Und es wird dies dem Vater ein Zeugnis sein, dass ihr immer an mich denkt. Und wenn ihr wahrhaftig immer an mich denkt, wird mein Geist mit euch sein.
Stellen Sie sich vor, welch steigernde Wirkung jeden Lebensbereich berühren würde, wenn wir immer an den Herrn denken, seine Gebote halten und seinen Geist dafür stets bei uns haben würden. Wie würde das doch unsere täglichen Entscheidungen beeinflussen und unser Bewusstsein für die Bedürfnisse anderer wecken? Es gibt zahllose Möglichkeiten, unser Versprechen zu halten und im Laufe des Tages des Heilands zu gedenken. Wie können Sie immer an ihn denken? Die meisten würden sagen, Beten und Schriftstudium. Das stimmt auch, falls, ich betone, falls Sie das mit wirklichem Vorsatz tun. Beten und Schriftstudium sind die nächsten beiden kleinen und einfachen Schritte, die ich hervorheben möchte. Der Herr sagt uns ganz klar, wie unnütz unsere Gebete sind, wenn wir sie nur aus Gewohnheit sprechen. Es wird einem Menschen als böse angerechnet, wenn er betet, aber nicht mit wirklichem Herzensvorsatz. Ja, und es nützt ihm nichts. Denn Gott nimmt so jemanden nicht an. Wenn man mit wirklichem Vorsatz betet, spricht man mit dem Vater im Himmel und hört ihm auch zu. Man beabsichtigt, jeden Rat von ihm zu befolgen. Berate dich mit dem Herrn in allem, was du tust, und er wird dich zum Guten lenken. Ja, wenn du dich zur Nacht niederlegst, so lege dich nieder im Herrn, damit er in deinem Schlaf über dich wache. Und wenn du dich morgens erhebst, so lass dein Herz von Dank erfüllt sein gegen Gott. Und wenn du das alles tust, wirst du am letzten Tag emporgehoben werden. Beten und Schriftstudium gehen natürlich Hand in Hand. Wenn wir uns mit den Schriften und den Worten der neuzeitlichen Propheten befassen, setzt das auch persönliche Offenbarung für uns in Gang. Die Beispiele und Warnungen aus den Schriften prägen unsere Wünsche. Auf diese Weise erkennen wir nach und nach die Gedanken und den Willen des Herrn. Die Propheten aus alter und neuer Zeit haben uns inständig gebeten, uns Kleines und Einfaches wie das Beten und das Schriftstudium zu Herzen zu nehmen. Weshalb macht es dann nicht jeder? Ein Grund mag sein, dass es nicht unbedingt drastische Folgen hat, wenn wir ein oder zwei Tage auslassen. Unsere Zähne verfaulen ja auch nicht gleich und fallen aus, wenn wir einmal vergessen, sie zu putzen. Die meisten Konsequenzen, ob gut oder schlecht, treten erst im Laufe der Zeit ein. Aber sie treten ein. Vor ein paar Jahren pflanzte ich in meinem Garten zwei Bäume gleicher Gattung und gleicher Größe. Den einen an einer Stelle, die nur wenig Sonne am Tag abbekam, den anderen dort, wo die pralle Sonne hinschien. Im Jahr darauf konnte ich beim Wachstum der beiden Bäume kaum einen Unterschied ausmachen, aber dann gingen meine Frau und ich für 3 Jahre auf Mission. Nach meiner Rückkehr war ich entsetzt, wie gewaltig der Unterschied ausfiel. Wie steigernd sich ein klein wenig mehr Sonnenschein am Tag im Laufe der Zeit auswirkte, zeigte sich deutlich am Wachstum der Bäume. So ergeht es auch uns, wenn wir uns jeden Tag der Quelle allen Lichtes aussetzen. Vielleicht nehmen wir anfangs nicht wahr, dass sich etwas ändert, aber Sie können sicher sein, dass in Ihnen etwas geschieht. Im Laufe der Zeit werden die Folgen zum Vorschein kommen. Der einfache Gedanke, dass eine steigernde Wirkung eintritt, wenn man bestimmte Abläufe jeden Tag zielgerichtet und mit wirklichem Vorsatz einhält, kann alle Bereiche Ihres Lebens enorm beeinflussen. Der Unterschied kann darin bestehen, dass Sie sich nicht mehr mühsam durch ein gewöhnliches Leben schlagen müssen, sondern überaus erfolgreich werden und das Maß Ihrer Erschaffung erfüllen. Ich habe oft auf mein Leben zurückgeblickt und mich gefragt, warum mir die Entscheidung, auf Mission zu gehen, so schwer fiel. Sie fiel mir schwer, weil ich abgelenkt war. Ich hatte meine ewige Bestimmung aus den Augen verloren. Meine Wünsche und mein Wille stimmten nicht mit Gottes Willen überein. Sonst wäre mir die Entscheidung viel leichter gefallen. Und weshalb stimmten sie nicht überein? Ich ging sonntags zur Kirche und nahm vom Abendmahl, aber ohne wirklichen Vorsatz. Ich betete zwar, aber eher mechanisch. Ich las in den Schriften, aber eher sporadisch und ohne wirklichen Vorsatz. Ich hoffe, dass Sie heute dank der Einflüsterung des Geistes gespürt haben, was Sie tun müssen, um ein zielgerichtetes und fokussiertes Leben zu führen. Ich fordere Sie auf, diesen Eingebungen zu folgen. Lassen Sie sich nicht davon entmutigen, was Sie schon getan oder nicht getan haben. Lassen Sie sich vom Heiland reinwaschen. Denken Sie an die Worte des Herrn, aber so oft Sie mit wirklichem Vorsatz umkehrten und nach Vergebung trachteten, wurde Ihnen vergeben. Fangen Sie jetzt damit an. Führen Sie Ihr Leben zielgerichtet. Lassen Sie die steigernde Wirkung täglicher Abläufe in den wichtigen Bereichen Ihres Lebens Ihre Kraft entfalten. Ich verheiße Ihnen, in einem Jahr werden Sie entweder froh sein, heute damit begonnen zu haben, oder sich wünschen, Sie hätten damit begonnen. Bitte denken Sie über die folgenden 3 Fragen nach und posten Sie Ihre Antworten über Hashtag LDSDEVO in den sozialen Netzwerken. Erstens, schaffen Sie das? Schaffen Sie diese 3 kleinen und einfachen Schritte? Schaffen Sie es, Ihr Bündnis zu halten und immer an ihn zu denken? Schaffen Sie sich Zeit, jeden Tag mit wirklichem Vorsatz zu beten und in den Schriften zu forschen? Zweitens, funktioniert das? Glauben Sie wirklich an die Verheißung des Herrn? Glauben Sie daran, dass die steigernde Wirkung, die eintritt, wenn Sie seinen Geist immer bei sich haben, alle Bereiche Ihres Lebens enorm beeinflussen wird? Zuletzt, lohnt es sich? Ich bezeuge, dass es sich tatsächlich lohnt und für Sie einen gewaltigen Unterschied ausmachen wird. Wenn Sie diese Schritte einhalten, werden Sie feststellen, dass das wichtigste Warum hinter allem, was Sie tun, Ihre Liebe zum Herrn ist und die Erkenntnis, wie sehr er Sie liebt. Mögen Sie alle in Ihrem Streben nach Vollkommenheit und in dem Bemühen, Gottes Willen zu verstehen und zu erfüllen, große Freude haben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Lieber Vater im Himmel, wir sind dankbar, dass wir uns hier versammeln durften und lernen konnten, sowohl von Bruder Ridd als auch durch den Geist. Wir sind dankbar für den Erlöser und für das Opfer, das er für uns gebracht hat, damit wir jeden Tag des Lebens ein besserer Mensch werden können. Bitte hilf uns, Vater, dass wir die kleinen Schritte in unserem Leben erkennen mögen, durch die wir dir näher kommen können. Wir lieben dich, Vater, und bitten dich um Geduld, wenn wir uns jeden Tag bemühen, besser zu werden. Bitte schenk uns Erbarmen und die Macht des Sühnopfers, die uns Kraft gibt. Wir bitten dich zu dieser Stunde um deine Erlaubnis, die Botschaft, die wir gehört haben, an andere weiterzugeben. Hilf uns, Vater, dass uns all die kleinen Schritte befähigen mögen, besser zu werden. Wir beten zu dir in dem aufrichtigen Wunsch, dass du uns liebst und Geduld mit uns hast. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.